Der zweite Gedanke in der ganzen Geschichte ist, dass Gott frei ist. Also führe ich gerne da durch. Und so. Dominik, geht schon, ja? Gut, okay. Gott ist frei. Und man muss bei diesen Sachen einfach zum Teil ein bisschen immer wieder solche klärende Einschübe machen, sonst versteht man die Sache, ich bin hier. Aber Gott ist wirklich frei. Und man muss an dem festhalten, was man diese Souveränität Gottes nennt. Ihr werdet gleich merken, warum ich das sage. Gott ist souverän. Und ich sage es dazu, selbst wenn Gott beschlossen hätte, er will 4 Millionen Menschen in der Hölle haben, muss ich das hinnehmen? Gott ist Gott und ich kann Gott niemals vor die Schranken eines menschlichen Gerichtes ziehen. Und egal, was ich mir humanistisch zurechtdenke über Gott, wie er sein sollte und was er machen müsste. Nein, selbst wenn es so wäre, dass er Leute von vornherein in die Verdammnis schickt oder für die Verdammnis bestimmt, er ist souverän. Wenn es so wäre. Interessanterweise werden wir allerdings sehen, Gott ist tatsächlich souverän, aber er ist nicht unbedingt willkürlich. Willkür würde tatsächlich bedeuten, dass Gott etwas tut, ohne einen Grund dafür zu haben, Leute so in die Hölle schickt. Aber dass er souverän ist und eigene Entscheidungen trifft und dass er souverän ist und sagt, wenn ich das so beschließe, dann ist das so. Und wenn ich es anders entscheide, ist es anders. Diese Freiheit, Gott abzusprechen, das geht überhaupt nicht. Für mich sind Sätze wie Gott kann ja nicht und Gott muss ja schließlich, die sind für mich von vornherein schon mal falsch. Also Gott ist wirklich frei und ich muss jede Entscheidung von ihm akzeptieren. Allerdings ist immer die Frage, was sind denn so seine Entscheidungen? Und ich merke natürlich sehr stark, willkürlich ist Gott nicht. So, treiben wir den Gedanken weiter voran. Gott ist frei in seiner Strategie in der Geschichte. Und du wirst sehen, wenn du den Text jetzt weiterliest, dass Gott den Abraham gewählt hat und nicht den Lot. Der ist auch ein Gerechter gewesen. Oder ein Melchisedek. Nein, Gott sagt, ich mache das mit Abraham. Das ist mein Mann. Durch ihn wird gesegnet die ganze Welt, alle Völker. Und dann sagt er, es wird durch Isaak geschehen. Übrigens hier mit einem Grund, denn Isaak ist das Kind der Verheißung. Nicht durch Ismael. Und hier ist Gott frei. Mein Mann im Lauf der Geschichte, durch den das Heil vorangetrieben wird, das ist der Isaak, nicht der Ismael. Später, es wird Jakob sein, nicht Esau. Und jetzt lese ich uns das einmal ab, Vers 10. Es ist hier nicht so bei der Sarah so, nicht nur da so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde, ehe die Kinder geboren wurden. Hör genau hin. Und weder Gutes noch Böses getan hatten. Da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe, uns seine freie Wahl. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Hör genau hin, was hier steht. Hier steht nicht, der Ältere soll in die Hölle gehen und der Jüngere kommt in den Himmel. Wie geschrieben steht allerdings, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Schauen wir es uns an. Wir haben nämlich in dieser ganzen Geschichte auch einen Geschichtslauf mit drinnen. Und den muss man auch nicht übersehen. Die ganze Heilsgeschichte ist hier mit drinnen. Nun, fängt ganz einfach dort an. Da war mal das Paradies und dann war der Sündenfall. Da geht alles im Bach runter. Von da beginnt eine Geschichte in der Weltgeschichte, die ist wie so ein kreisendes Rad, so habe ich es einmal dargestellt. Da geht nichts weiter, das kommt und geht, wird und verwelkt, wird geboren, wird alt und stirbt und kommt wieder und fängt wieder an. Und dieses kreisende Rad ohne Ziel, sehr stark auch östliches Denken. Das Denken des Ostens ist dieses Rad, das kreist, aber nicht rollt. Dahingegeben. Ja? Römer 1. Und dann in Abraham aufgenommen. Römer 4 zum Beispiel. Dass Gott sagt, ja, durch Abraham habe ich was Neues begonnen auch. Und der ist ein Mann geworden, durch den das ganze Thema Glaube und was es ist, vorangetrieben wird. Und sein Glaube wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Hatten wir alles schon, nicht? Mit Abraham habe ich was Neues begonnen. Und mit Abraham beginne ich etwas und setze es fort. Es gibt noch andere neben ihm. Wie gesagt, Lot, nee, denn der macht's nicht. Heißt aber nicht, dass Lot in die Hölle kommt. Melchisedek, feiner Bursche, da werden sie noch lange dran knabbern, was der eigentlich soll und ist. Aber ich mache es auch durch ihn nicht, obwohl er heißt König der Gerechtigkeit, Melchisedeka. Auch Ishmael nicht, sondern der nächste Mann, mit dem ich die Dinge vorantreibe in meiner Heilsgeschichte, wird Isaak sein. Und dann mache ich weiter mit Jakob. Und dass ich das mit Jakob mache, das habe ich schon entschieden, ehe sie geboren wurden. Aber es geht nur um die Frage, durch wen geht meine Heilsgeschichte weiter? Da hat Gott souveräne Entscheidungen getroffen. Und da habe ich bei Jakob beschlossen, er wird mein Mann. Er ist genauso schwierig und komplex wie der Esau. Sag mir keiner, dass Jakob der bessere Kerl war. Fersen halten, Superköche, Scheißer. Komm, den alten Vater da austricksen da, ne, mit Essen noch dazu. Heide, nein, sagt er was. Ist eine spannende Story, Genesis 27. Verfressen der arme Isaak am Ende. 8 Mal in diesen wenigen Versen. Essen, Essen, Essen. Naja, fällt mir eine Menge ein, lassen wir es weg. Also sagt Gott, ich mache die Sache durch den Jakob. Und das habe ich vorher entschieden, ehe sie geboren wurden. Ehe einer von den beiden was Gutes oder Böses getan hat. Es war meine Wahl. Ich habe berufen, ich habe diese Aufgabe gegeben, es war meine Wahl. Und da ist Gott natürlich souverän, logisch. Und dann kommt ein spannender Satz hinzu. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. So, und wir sehen es gleich, das geht dann weiter, jetzt könnt ihr alle möglichen Sachen nehmen. Mose, durch ihn geht es weiter, Pharao scheint eher nach unten zu rutschen, Rahab kommt von unten dazu, es geht dann mit Josua und Kaleb weiter, dann Ruth und Juda. Auch hier wieder, die Linie geht am Ende durch Juda weiter. Aber das sind noch 11 andere Stämme. Und Gott sagt, nein, ich mache es durch Juda. Die sind um nichts besser, weniger kompliziert, die haben es auch nicht mehr verdient. Ich mache es so. Gott ist frei in seiner Strategie in der Geschichte, wie er das Heil bringt. Geht dann am Ende auch da wieder weiter. Rest, 10 Stämme Israels gehen scheinbar verloren. Da passiert ein furchtbares Unglück. Dann werden wir sehen bei Jeremia, dass der Ton geteilt wird. Und es gibt Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Und am Ende landest du bei Christus. Und am Ende werden Heiden aus der Welt in den Ölbaum Israel eingepfropft. Aber der Punkt ist, Gott sagt, ich habe ein Ziel in der Geschichte. Und das Ziel ist dieses Kreuz, dieses Heil durch diesen Messias, den ich geben möchte. Und auf ihn läuft eine Linie zu und wer in dieser Linie ist und wer das voranbringen soll, das mache ich, das entscheide ich. Ich suche mir die Leute aus, durch die ich die Heilsgeschichte verwirkliche, heißt aber nicht, dass alles andere rundherum verloren ist. Aber da bin ich frei. Allerdings, und jetzt kommt der andere Satz auch noch dazu, Esau habe ich gehasst. Miseo im Griechischen hier. Und aufpassen, kann bedeuten hassen im Sinn von zerstörerischem Hass. Bedeutet aber genauso diese Übertragung aus dem Aramäischen an zweite Stelle setzen. Hassen bedeutet auch jemanden zurücksetzen. Aramäisch kann keinen Komparativ bilden, soviel ich weiß. Also die können nicht sagen, jemand weniger lieben als. Die können nur sagen, ich habe ihn geliebt oder ich habe ihn gehasst. Aber man sagt nicht, ich habe ihn weniger geliebt als A, sondern A habe ich geliebt, B habe ich gehasst. Aber weniger, das kriegen die nicht hin. Genauso wie sie nicht sagen alle, sondern sie sagen die vielen. Das sind halt Eigenheiten der aramäischen Sprache. Was heißt es denn? Esau habe ich gehasst. Ich habe ihn zurückgesetzt. Ich habe ihn an zweite Stelle gesetzt. Wenn es um die Frage geht, durch wen mein Heil vorangetrieben werden soll, wenn es um diese Frage geht, dann ist Esau nicht mein Mann. Ich habe ihn zurückgesetzt. Das bedeutet es. Nächste Sache. Lass mich es fertig machen. Dass Esau von seiner geistlichen Gesinnung durchaus da hineinpasst, weil ihm geistliche Dinge wurscht waren, ist nochmal eine andere Story. Okay, Esau hat das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verscherbelt, Esau hat sich mit Kananiterinnen eingelassen und der Rebekka da ein Herzeleid bereitet. Esau war ein Mann, ein Jäger, ein Schürzenjäger, war ein Mann, der für geistliche Dinge kein Interesse hat. Und Gott sagt, ja, die Art, die mag ich tatsächlich nicht. Und dann kommt dieses Zitat, und jetzt muss man wissen, dieses Zitat steht bei Maleachi. Das ist ein Rückblick, das ist ein Rückblick, eine Summe dieses Lebens. Das ist keine Prophetie über das Leben des Esau. Maleachi kann sagen, die Art Esaus, das hasst Gott. Dieses Ungeistliche, das, was niemanden interessiert. Und so kannst du sagen, Esau wurde im Blick auf die Berufung für eine Aufgabe zurückgesetzt, nicht im Blick auf das Heil. Das Heil, das hat er wahrscheinlich selber zurückgewiesen, vermute ich mal. Bin nicht der Geheimrat Gottes und kann nicht alles entscheiden. Das wäre die nächste Sache, die also hier ganz entscheidend ist. Hassen in der Bibel, und dass das nicht einfach zerstörerischer Hass bedeutet, das kann man einfachen Dingen erklären. Wenn es mal heißt, dass wir die Eltern hassen sollen, dann heißt es, in der Nachfolge gehen die Eltern an zweite Stelle. Da wird nicht gesagt, dass du die Eltern vernichten und zerstören sollst. Sondern die Eltern hassen heißt, was die Nachfolge angeht, so sagt Jesus das, an zweite Stelle setzen, zurücksetzen. Sie müssen zurücktreten mit ihren Ansprüchen und mit ihren Vorstellungen auf dein Leben. Das heißt es. Und selbst wenn du den Mammon hassen sollst, heißt es nicht, dass du das Geld verbrennen musst, sondern du musst es an zweite Stelle setzen. Klar und entschieden. Und was ich in der ersten Einheit gesagt habe, das findet hier auch eine Antwort. Du musst nicht unter der Brücke schlafen mit einer Zeitung zugedeckt. Geld als Mittel ist schon in Ordnung. Als Mitte ist ein Verhängnis. So, Klammer zu. Also, ich habe den Esau zurückgesetzt. Er ist, was mein Heil angeht, nicht mein Mann. Aber ich habe ihn nicht verworfen, in dem Sinne steht nichts davon da, dass Gott den Esau dafür ausgesucht hätte, verloren zu gehen. Steht einfach schlicht nicht da. Diese Freiheit hat Gott, natürlich. Und da ist er auch souverän in seinen Entscheidungen. Nächste Sache hier drin. Oh, Entschuldigung, das ist eine Frage und ich habe es.
Wieso der Aramäisch, du darauf bezogen bist, ist das in Maleachi nicht in Hebräisch geschrieben?
Das Miseo. Das Miseo ist Neues Testament, griechisch.
Wieso ist das
weil Jesus aramäisch gesprochen hat. Die Evangelien wurden dann in Koine-Griechisch geschrieben, um sie in der ganzen Mittelmeerraum, auch Lingua Franca und so weiter, also das war die gebräuchliche Sprache, um es da zu verbreiten.
Ja. Das heißt aber, der Sprachgebrauch im Alltag war eigentlich aramäisch.
Ja, und also das Aramäische hat bestimmte sprachliche Eigenheiten und Grenzen und im Griechischen sind die nicht immer ganz einfach wiederzugeben. Das ist der Punkt. Okay? Dritte Sache, damit Klartext herrscht, braucht ihr nur abschreiben, ich werde nicht alles zitieren. Was will denn Gott? Nun, ich behaupte stur und steif, Gott will in Freiheit das Heil für alle Menschen. Hesekiel 18,23, glaubst du, ich habe Gefallen am Tode des Gottlosen? Ich will doch, dass sich der bekehrt, ich will doch sein Heil. Was für ein abstruser Gott, der Spaß haben sollte daran, dass Leute verloren gehen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus. Gott will allen Menschen helfen. Johannes 1, 29. Christus ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nicht nur Israels. Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und da kann man jetzt nicht hergehen und im Sinn von doppelter Prädestination sagen, ja, es muss ja eigentlich heißen, er hat alle die geliebt, die er erwählt hat. Nein, nein, so geht's nicht. Das ist Interpolation, das ist nicht Auslegung, das ist Einlegung, das ist nicht Exegese, sondern Eisegese. Wenn Gott sagt, ich habe die Welt geliebt, dann muss man das Brutto für netto nehmen. Johannes 5, 24, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer auch immer das ist. 2. Petrus 3, Vers 9, wo davon die Rede ist, dass Gott bestimmte Zeiten auch übersehen hat, zugewartet hat. Römer 11, 32, Gott hat alle beschlossen in den Ungehorsam, dass er sich alle erbarme. Das ist so absolut formuliert, dass man schon wieder auf der anderen Seite vom Pferd runterfalten könnte und Allversöhnung vermuten könnte. Geht aber vom Kontext vom Römerbrief nicht, müssen wir jetzt nicht verhandeln. Aber ich will mich aller erbarmen. Ich will keinen ausschließen. Bei mir bleibt keiner draußen vor. Und 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 2, dass wir in Christus einen Fürsprecher haben, wenn es um unsere Sünden geht, aber nicht nur allein für unsere, sondern für die Sünden einer ganzen Welt. Das ist absolut formuliert. Und Hiob 33, die Verse 29 bis 30, kennt ihr auch, dass Gott jedem gerne eine Chance zwei, dreimal im Leben gibt. Ob das allerdings auf Bekehrung hin auszulegen ist, da müsste man ein bisschen genauer fragen. Ich bin ein bisschen im Zweifel. Nächste Sache. Gott will das Heil für alle Menschen, aber zu seinen Bedingungen. Und hier wird's kitzlig. Zunächst, das Heil, ihr habt es auch auf dem Gliederung stehen, muss man nicht abgriffeln, gell? Das Heil ist nicht Anspruch des Menschen, sondern Verheißung Gottes. Aber das gehört auch zur Souveränität Gottes, dass Gott sagt, wenn ich Heil will, dann ist es eine gute Sache für euch. Ihr habt keinen Anspruch. Ihr nicht. Ihr habt keinen Anspruch. Und ihr könnt mir nicht auf der Nase rumtanzen und sagen, ja Gott, Vergebung ist dein Geschäft. Du musst vergeben, denn du bist ja Gott und liebst. Nein, also Gott, so geht's nicht. Allerdings, und das ist die spannende Sache, Gott erreicht seine Ziele auf dem Weg der Gnade und des Erbarmens. Und die Juden versuchten, die Ziele Gottes aus falschen Kräften zu erreichen, nämlich aus Wollen und Laufen. So, und jetzt lesen wir wieder. Also den Esau habe ich zurückgesetzt, das war der letzte Gedanke. Was sagen wir denn nun? Ist Gott denn ungerecht? Das könnte man sagen, jetzt, dass jemand das überzieht und sagt, okay, Gott tut, was er will, Gott macht, was er will. Ist er da ungerecht? Ich sage wieder in Klammern dazu, ja und? Was willst du machen, wenn Gott ungerecht ist? Du kannst ihn nicht vor den Schranken menschlicher Gerichte zitieren, so Gott verantworte dich. Gott sagt, was glaubst denn du eigentlich? Da muss man das ernst nehmen. Gott ist Gott. Man kann Gott nicht zur Verantwortung ziehen und von ihm Rechenschaft einfordern. Und, sagt Paulus, stimmt ja eh nicht. Gott ist ja nicht ungerecht. Megenoito, das sei ferne. Spinnst? Undenkbar, ausgeschlossen. Und dann sagt er zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Sondern es passt bitte wieder genau auf. Es steht nur positiv da. Wenn mein Weg ein Weg des Erbarmens ist, dann ist mein Weg des Erbarmens. Und wenn mein Weg ein Weg der Gnade ist, dann ist mein Weg ein Weg der Gnade. Was ist daran so schwierig zu kapieren? Ja, Negaholiker. Klammern müsste man dazu sagen, Gott ist frei und lässt sich nicht auf menschliche Vorstellungen festlegen. Wenn Gott sagt Gnade, dann ist Gnade. Wenn Gott sagt Erbarmen, dann ist es Erbarmen. Dann ist es nicht wollen und laufen. Wenn Gott sagt, ich erbarme mich euer, dann kommt ihr bitte nicht mit euren Werken daher. Wenn ich sage, ich bin euch gnädig, dann präsentiert ihr mir bitte nicht eure Leistungen. Wenn ich entschieden habe, das Heil kommt aus Gnade und Erbarmen, dann könnt ihr aufhören mit Wollen und Laufen. So, wieder ein gedanklicher Einschub. Ich überlege mir, wo ich das unterbringe, aber hilft nichts. Müsst ihr wieder kräftig mitdenken. Der Mensch ist nicht frei, zwischen Gott und Satan zu wählen. Nicht wollen und laufen. Wir kriegen das hin, wir machen das. Der Mensch ist nicht frei, zwischen Gott und Satan zu wählen. Da verhebt er sich. Wäre eine schöne extra Einheit einmal notwendig über den freien Willen und über Luther und Erasmus. Aber alles geht nicht. Der Mensch kann sich nicht aussuchen, wer ihn reitet. Luther würde das so sagen. Der Mensch gleicht einem Gaul und kein Pferd sucht sich seinen Reiter selber. Wird geritten. Und wir haben es schon angedeutet, wenn Gott den Menschen nicht zu einer Entscheidung befreit, oder wenn Gott den Menschen nicht zu einer Entscheidung befähigt, bleibt er Gefangener der Sünde und des Todes. Man kann wirklich nicht zu Jesus kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Johannes 6,44. Aber der nächste Vers heißt, sie werden alle gelehrt sein. Es wird nirgendwo gesagt, dass jemand nicht gezogen wird. Es wird nicht gesagt, dass jemand etwas vorenthalten wird. Nur wird gesagt, wenn Gott die Sache nicht in die Hand nimmt, dich wieder auf die Weggabelung stellt, wenn Gott dich nicht befähigt zu einer Glaubensentscheidung, kannst du keine Glaubensentscheidung treffen. Nein, der Mensch ist nicht fähig, aus eigenem Gott zu wollen und zu wählen. Wie der Kollege Erasmus das gesagt hätte. Dass im Menschen immer noch ein göttlicher Funke schlummert und den brauchen wir jetzt nur noch anfachen. Und wenn man ein bisschen reinpustet, dann erhebt sich das Göttliche im Menschen und so weiter. Luther sagt, spinnst du ja. Es gibt diese zwei Streitschriften da, die eine von Erasmus, de Servo Arbitrio, also über den de Libero Arbitrio, Entschuldigung, Erasmus, über den freien Willen und Luthers Antwort darauf über den unfreien Willen. De Servo Arbitrio, über den geknechteten Willen. Die sind innerhalb von einem Jahr hintereinander entstanden. Und Luther hätte gesagt, Moment, du verhebst dich, Mensch, wenn du sagst, ich kann wählen zwischen Gott und Teufel. Nee. Nur wenn Gott dir die Wahl wieder erlaubt, nur wenn Gott dich befähigt zu einer Entscheidung, du selber bist tot, toter geht's nicht. Epheser
2. Ein Wort, oder? Also der Mensch ist nicht fähig, aus eigenem Gott zu wollen und zu wählen, aus eigenem Willen.
Oder aus eigenem. Ja, du kannst aus eigenem Willen auch schreiben. Dann schreib es groß. In der Pause. Aber du hast mich verstanden.
Ja.
Der Mensch ist tot und kann sich nicht selber erwecken. Alles Mögliche fühlt rein. Das heißt, wenn der Geist Gottes nicht den Menschen erweckt und ihn unter anderem der Sünde überführt, dann bleibt das auch so. Dann bleibt dieser Zustand des Todes. Prediger haben wir schon erwähnt. Ein Fragen ist da, aber Gott hat das Fragen geschenkt. Wenn der Mensch nach Sinn fragt, das sind Fragen, die Gott ins Herz legt. Das sind nicht Fragen, wo wir uns zu Gott emporstemmen. Und ganz wichtig, also erstens, du kannst nicht wählen, wenn Gott dir nicht eine Wahl ermöglicht. Und der Mensch ist auch nicht frei, Gott vorzuschreiben, auf welchem Weg er ihm das Heil anzubieten hat und auf welche Weise ein Gottesverhältnis zustande kommt. Also ich sage es mal ganz spitz, wenn Gott sagt, du kriegst es geschenkt, dann komm du mir nicht mit einem Scheck daher, um mir das Heil abzukaufen. Und wenn ich dir sage, du kriegst es geschenkt und es ist aus Gnaden und ohne Leistung und Verdienst, dann komm bitte nicht und sag Gott, ich habe dir was zu bieten. Nein, nein, ich schenke dir es. Das war immer die Linie, auch im Römerbrief. Und wenn Gott sagt, mein Verhältnis zu dir kommt dadurch zustande, dass ich dir die Füße wasche. Mein Verhältnis zu dir kommt auf diese Art und Weise zustande, dass ich, Gott, vor dir auf die Knie gehe und mich um dein Elend und deinen Dreck kümmere. So entsteht ein Gottesverhältnis. Nicht, dass du vor mir frisch geduscht und sauber gebadet antanzt. Ich wasche dich, ich reinige dich. Und wenn du das nicht zulässt, sagt Gott dem Petrus, sagt Jesus dem Petrus, wenn du das jetzt nicht zulässt, dass ich dich wasche, haben wir nichts miteinander zu tun. So stramm geht das. Weiter. Also, der Mensch ist frei. Allerdings, Klammer, dazu befreit oder befähigt, such dir das Wort aus, durch eine vorauslaufende Gnade, das Angebot Gottes anzunehmen oder abzulehnen. Das ist jetzt seine Verantwortung, weil er befreit und befähigt ist. Aber selbst diese Freiheit ist schon mal ein Geschenk. So, jetzt zurück in unseren Text hinein. Welchen ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Stehen zwei verschiedene Worte da. Übrigens für gnädig steht eleo im Griechischen, hat nichts mit chairo zu tun, warum weiß ich nicht. Erbarme ist das klassische Wort für eukteiro oder ist das Wort eukteiro. So, und jetzt halte ich fest. Und da sind wir beim Sprachgebrauch. Das Zitat in Römer 9, Vers 15 ist aus Exodus 33, Vers 19. Wem ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Exodus 33 ist lange nach dem Auszug aus Ägypten. Exodus 33 hat überhaupt nichts mit Erlösung oder Heil zu tun. Und Paulus verwendet dieses Zitat einfach, um ein Prinzip zu zeigen. Er verwendet es, weil der Wortlaut stimmt. Aber der Kontext hat nichts mit Heil zu tun. Mose ist längst auf der Seite des Heils. Mose will Gott sehen und Gott sagt, müssen ein bisschen reden, du kannst hinter mir herschauen, ich bin gern bereit, mich dir zu zeigen, aber so ganz ohne weiteres geht das nicht. Und in dem Zusammenhang fällt dann das Wort, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es geht um Gottes Schau, nicht um Erlösung. Das heißt, Gott ist gnädig, indem er dem Mose eine Begegnung mit ihm schenkt. Die Sache mit dem Heil ist längst entschieden. Und alles, was wir im Brief an die Römer bisher zu dem Thema gefunden haben, stimmt genau damit überein. Es ist alles aus Gnade. Es ist aus Erbarmen. Die Rechtfertigung, die Heiligung, das wird im Glauben angenommen, was Gott angeboten hat. Es war immer das Gleiche. Das Israel-Problem war was anderes. Die haben gedacht, wir müssen laufen, wir müssen wollen, wir müssen ringen, wir müssen kämpfen. Es liegt an uns, wenn wir uns den Weg zu Gott nicht frei kämpfen und zu ihm hinlaufen und das Ziel erreichen, dann geht's nicht. Und Paulus sagt, nein, es liegt zum Glück nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Stell dir mal vor, es läge daran, dass du gut genug bist, eifrig genug bist, tüchtig genug bist, brav genug bist. Du kämst nie ins Heil. Er sagt, ich bin heilfroh. Ihr könnt heilfroh sein, dass ich es aus Gnade und Erbarmen mache. Denn ihr erreicht es nicht. Und darum liegt es auch nicht an euch. Sondern ich habe die Sache entschieden. Es kommt auf dem Weg des Erbarmens. Und dann, die Schrift sagt jetzt zum Pharao, dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise, damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Aber das machen wir nach der Pause.